Ten ten tere, ten ten tere, ten ten tere, tere, tere. Willkommen bei Vorerst für immer.
Hallöle auch von meiner Seite.
Das hier heute ist die zweite Folge, kaum zu glauben. Wir sind schon mittendrin. Wie fühlst du dich?
Ich bin immer noch aufgeregt. Es ist immer noch alles sehr neu und sehr aufregend für mich. Du hast ja, also Spoiler, wir nehmen natürlich ein paar Tage vorher auf, bevor die Folge rauskommt. Das heißt, du hast schon veröffentlicht und gepostet, dass wir einen Podcast machen. Und allein das hat schon uns extrem viel Feedback gegeben.
Genau, also eigentlich ist die Ankündigung voll durch die Decke gegangen. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme ist die erste Folge noch nicht online gegangen. Aber gleich vorweg starten wir mit dem unangenehmen Teil rein. Als ich den Teaser oder die Ankündigung gepostet habe, bin ich aus allen Wolken gefallen. Also, wir haben in der letzten Folge erzählt, dass wir uns für diesen Titel entschieden haben und auch, wie wir uns für diesen Titel entschieden haben. Und einer der ersten Kommentare auf diese Ankündigung war: Gab es nicht schon mal einen Podcast mit dem Namen von Laura Larsson? Kurz darauf habe ich diesen Podcast-Titel, der war erstmal für immer, gegoogelt und bin aus allen Wolken gefallen, weil wir das tatsächlich nicht wussten. Wir wussten nicht, dass es einen Podcast mit einem sehr ähnlichen Titel gab, vor 5 Jahren. Also der wurde 2021 abgedreht, ist auch ein abgeschlossenes Projekt. Aber natürlich bin ich aus allen Wolken gefallen. Ich kenne Laura auch, zumindest aus dem Internet. Ich habe sie einmal auf der OMR getroffen. Ist eine sehr, sehr liebe Person. Ich habe ihr direkt geschrieben und sie hat super lieb geantwortet. Deswegen auch Shoutout an Laura, eine der witzigsten Personen im Internet. Das sage ich nicht nur, weil sie sehr nett zu uns war bezüglich dieses Titels. Aber ja, sie hat sehr lieb geantwortet und natürlich, man kann das nie vermeiden. Wir haben Markenregister gecheckt, wir haben natürlich unseren Titel gecheckt, haben da ein Buch gefunden, das schon älter ist, das so heißt, also das auch Vorerst für immer heißt.
Lustigerweise gibt es auch ein Buch, das Erstmal für immer heißt und das über Camping in Österreich geht. Ja.
Spannend.
Ja.
Und Erstmal für immer gibt es, glaube ich, auch einen Film.
Kann sein.
Also wir dachten, unser Titel sei mega originell. Wir haben uns voll was überlegt. Wir sind mega kreativ. Und am Ende, we're basic. We're not that special.
Ja.
Wir sind keine Special Snowflakes.
Ja. Eine zweite Sache, die kam in den Kommentaren so ein paar Mal. Oder auch, du hattest dann einen Fragesticker gepostet. Dann kam es als Frage manchmal, ist betrifft mich. Deshalb will ich was dazu sagen. Weil es ging so um die Frage, warum einerseits Herz-Emoji, Shrimp-Emoji, Kartoffel-Emoji.
Olive,
also warum ich gerne anonym sein möchte oder mein Gesicht nicht zeige und gleichzeitig aber jetzt hier irgendwas runterlabere.
Ich glaube, es fiel sogar der Begriff Mister, ich halte mich aus der Öffentlichkeit raus.
Ja, es ist einfach Doppelmoral. Ich sag's dir, wie es ist Doppelmoral.
Dann passt du perfekt zu mir, weil ich bin Frau Doppelmoral, also genau. Das passt man eigentlich perfekt zusammen, Topf auf Deckel, Puzzleteil, Puzzle, wie man in Deutschland sagt, wir haben uns einfach gefunden. Aber du kannst ja gerne nochmal erklären, warum. Ja. Warum?
Also ich bin keine öffentliche Person, du bist eine öffentliche Person, nur weil ich dein Mann bin, bin ich nicht automatisch auch eine und ich hatte auch jetzt nicht das Bedürfnis, eine öffentliche Person zu sein oder zu werden. Du hast dich dann entschieden, den Podcast zu machen oder wir haben uns entschieden, den Podcast zu machen, weil einfach so viele Fragen kamen. Und die Fragen betreffen ja nicht nur dich, sondern die betreffen ja genauso auch mich und unsere Ehe und unsere Beziehung. Und deshalb haben wir eben gesagt, das machen wir gemeinsam. Und ich glaube, das eine schließt das andere aus meiner Sicht zumindest nicht aus. Wenn ich jetzt ein Journalist wäre, der Artikel für die Süddeutsche Zeitung schreibt über Ehe oder über was auch immer, dann würde ja auch nicht mein Foto daneben kleben. Und das ist so ein bisschen der Grund. Und was dazu kommt ist, ich habe ja, das vergessen auch manche, glaube ich, manchmal so, ich bin ja nicht nur dein Ehemann, sondern ich habe ja auch noch ein Leben nebenher und habe einen Beruf und so weiter. Einen ganz normalen Beruf.
Dein Beruf ist, dich um Maler zu kümmern und ihr Butler zu sein. Das ist der
und
das
hinter
ist,
einem Herz-Emoji gut auszuschauen.
Das ist dein Job neben mein Mann zu sein.
Genau. Nein, aber ich hab ja auch quasi einen Job und in diesem Job habe ich viel mit Menschen zu tun und schon auch eine gewisse Verantwortung und eine gewisse Seriosität und keine Ahnung. Ich möchte es einfach vermeiden, dass Leute, mit denen ich zu tun habe, wenn vielleicht ein Projekt mal einen Tag länger dauert, dann sagen, ach, wir haben gestern im Podcast gehört, du hast dich mit deiner Frau gestritten, vielleicht liegt's ja daran.
Genau, also dein Privatleben ist schützenswert und wie das aussieht und wie wir diese Regeln stecken und diese Grenzen stecken, ist halt auch
dort
niemand.
Das machen wir schon schön selber.
Genau, ist niemand anderem außer uns überlassen.
Und auch nochmal vielleicht kurz, das gilt für dieses Thema, aber auch für ganz viele andere Themen. Nichts im Leben ist in Stein gemeißelt. Man kann seine Meinung ändern. Ich kann auch vielleicht irgendwann mal sagen, jetzt ist es mir wurscht. Jetzt sind sowieso schon so viele Fotos von mir irgendwo im Umlauf, keine Ahnung, aber Stand heute habe ich da einfach keinen Bock drauf.
Und es ist ja auch normal, dass man seine Meinung im Laufe eines Lebens ändert, sich an Situationen gewöhnt, vielleicht für gewisse Lebensabschnitte und Veränderungen bereit ist. And that's okay.
Ja. So ist Leben.
Ich habe die erste Folge einer Freundin geschickt und die hat gesagt, sie hat dich noch nie so viel reden gehört. Und ich habe auch zu dir gesagt, ich glaube, so viel wie in der letzten Folge haben wir in einer Woche nicht geredet, weil Roland, du bist eigentlich sehr introvertiert und redest im Alltag nicht so viel.
Ja, man muss mich einfach öfter in so ein Studio setzen, Mikrofon vor die Nase halten, dann geht's los.
Du,
offensichtlich.
Da thrived jedermann, wenn man ihn einfach vor ein Mikro setzt. Also ich bin eigentlich dafür, nimmt den Männern die Mikros weg, aber wir machen hier eine Ausnahme.
Nächste Woche Interview-Podcast mit Christian Wolf oder so.
Nein, danke.
Werbung. Wir hatten es ganz am Anfang gesagt, Ehe heißt vor dem Gesetz, man schuldet sich gegenseitig anständige Begegnung, man schuldet sich gegenseitig Beistand. Man sagt quasi, we care for each other, I care for you.
Und We Care For You ist auch der Slogan von InnoNature, unserem heutigen Partner der Sendung. Das ist ein deutsches Unternehmen, die Gesundheitsprodukte herstellen. Und wir Frauen sind ja auch wahnsinnig gut darin, uns um alle anderen zu sorgen. Partner, Familien, Verwandte, alles Mögliche. Und deswegen ist es auch immer wieder wichtig, für sich selber zu sorgen. Und das kann man unter anderem in Form von diversen Gesundheitsprodukten. Ich persönlich nutze ein Produkt von InnoNature schon seit extrem vielen Jahren. Also ich nehme das wirklich durchgängig. Das ist das Zyklus-Set, bestehend aus Mönchspfeffer in Tropfenform und rotem Macka in Tropfenform. Und mir persönlich hilft das wirklich extrem mit diversen PMS-Symptomen. Und wenn ihr das jetzt ausprobieren wollt, könnt ihr das mit dem Code VFI10, also wie vorerst für immer 10, abgekürzt. Und in den Shownotes findet ihr den Link. Und mit diesem Code bekommt ihr 10% auf alle Produkte.
Zu diesen Produkten zählt auch das Produkt Menstrual Balance, das Produkt Period Support. Und insgesamt gibt es einfach Produkte in 8 verschiedenen Produktkategorien von InnoNature. Unter anderem Essentials, Immune, Beauty, Head and Soul, Female, Mom Journey, Inner Flow und Active.
Die Produkte sind alle vegan, tierversuchsfrei und entsprechen einer sehr hohen Qualität.
Werbung Ende.
Gut, wir reden heute über etwas trockenere Themen, aber es soll eine Folge sein, die einfach super, super informativ ist. Ich habe zu keinem anderen Thema mehr Fragen bekommen. Ich habe diverse Fragensticker rund um die Hochzeit gemacht und es ging um die ganzen rechtlichen Themen. Wir haben das in der letzten Folge schon so ein bisschen angeschnitten, dass eine Ehe ein Vertrag ist und ein vor allem rechtliches Thema. Aber heute sprechen wir darüber, über alles, was so sich durch die Heirat ändert, was man regeln kann, Ehevertrag ja oder nein, Ehevertrag wann. Also viele zum Beispiel, um das gleich vorwegzunehmen, haben mich gefragt, muss man den Ehevertrag vor der Ehe machen? Nein, man kann einen Ehevertrag auch machen, wenn man schon 10 Jahre verheiratet ist. Viele meiner Followerinnen haben das jetzt zum Anlass genommen, meine Posts zu dem Thema, um einen Ehevertrag im Nachhinein aufzusetzen. Wie läuft eine Scheidung ab? Was passiert bei einer Scheidung? Unterhaltsthemen? Warum wir in Dänemark geheiratet haben, ist ja auch ein bürokratisch-rechtliches Thema. Und wenn wir Zeit haben, gehen wir noch auf so Themen wie Todesfall, Erbe, Patientenverfügung, Steuern ein. Genau. Es kann sein, dass diese Folge ein bisschen länger dauert, aber es ist super, super wichtig.
Es wird auf
jeden
Fall extrem langweilig, kann ich euch jetzt schon sagen.
Ja, buckle up.
Und nachdem du in der letzten Folge uns so ein kleines Historikseminar gegeben hast, die Witwe Clicquot und so weiter. Genau. Bin diese Woche ein bisschen ich dran, habe mich extrem reingenördet, Wikipedia rauf und runter gelesen, nicht nur Wikipedia, natürlich auch seriöse Quellen und habe mich so ein bisschen reingelesen in das Thema.
Du kennst dich ein bisschen aus mit
Familienrecht, Erbrecht.
Genau,
und so
du kennst dich ein bisschen aus. Deswegen lass uns reinstarten.
Genau.
In die Vorlesung.
Disclaimer vorneweg, natürlich, das ist ja keine Rechtsberatung. Also wenn ihr euch dafür entscheidet, einen Ehevertrag zu machen, geht zu einer Anwältin oder einem Anwalt oder Notar, Notarin. Lasst euch da beraten. Wir wollen euch hier nur so ein bisschen Impulse geben und eben auch ein bisschen einen Einblick geben über unseren Prozess und wie wir das alles angegangen sind. Aber das, ich glaube, das Interessante ist ja wirklich das, was wir letzte Woche schon gesagt haben oder vorletzte Woche. Eine Ehe ist ein Vertrag. Zwei Personen gehen quasi ein Rechtsverhältnis miteinander ein. Daraus entstehen Pflichten, Rechte. Im Gesetz stehen alle möglichen Regelungen, alle möglichen Bedingungen drin. Aber irgendwie mein Eindruck ist, kaum jemand kennt diese Bedingungen. Was erstaunlich ist, ne? Wenn du einen Handyvertrag abschließt, dann liest du dir ganz genau das Kleingedruckte durch oder auch nicht. Aber ich glaube, die Leute kennen wirklich die Bedingungen von ihrem Handyvertrag meistens besser als die Bedingungen von ihrer Ehe. Und deshalb wollen wir da heute so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Und
Genau, und wenn man jetzt ganz normal am Standesamt heiratet und keinen Ehevertrag hat, dann akzeptiert man diese gesetzlichen Standardeinstellungen, also quasi den Default, den einem der Staat vorgibt, was auch in vielen Fällen gut ist. Also der Staat hat sich ja auch viele Gedanken darüber gemacht, wie diese Ehe und die gesetzlichen Rahmen geregelt sind. Aber wir wollen eher mal darauf eingehen, so, oder meine Frage an dich ist so, was ändert sich dann erstmal genau, durch eine Heirat? Also wenn wir heute nicht verheiratet sind und morgen schon, was ist da anders?
Genau. Also das erste Wichtige ist, das steht so im Gesetz drin, die Ehegatten sind sich gegenseitig zu Beistand, Rücksichtnahme und gegenseitigen Unterhalt und so weiter verpflichtet. In Österreich sind sie da immer so ein bisschen blumiger, deshalb habe ich mir die Vorschrift im österreichischen Gesetz angeguckt, Paragraph 90. Da steht drin, die Ehegatten sind einander zur umfassenden ehelichen Lebensgemeinschaft verpflichtet. Soweit so unspezifisch, aber ich finde, jetzt wird es ganz interessant, nämlich zum gemeinsamen Wohnen, sowie zur Treue, zur anständigen Begegnung und zum Beistand.
Mhm.
So. Ich kenne Ehepaare, die wohnen nicht zusammen.
Ich kenne ein Ehepaar, es sitzt hier, das keinen gemeinsamen Hauptwohnsitz hat.
Beispielsweise. Dann sagt das Gesetz eben, Ehegatten sind sich gegenseitig zur Treue verpflichtet. Es gibt aber auch Leute beispielsweise, die eine offene Ehe haben. Führen die keine richtige Ehe? Nein, natürlich nicht. Sondern ich glaube, was halt wichtig ist zu verstehen, diese Regeln, die im Gesetz stehen, die sind quasi ein Leitmotiv, aber jeder kann diese Begriffe natürlich für sich selbst auslegen. Genauso wie wir und viele andere Leute dieses Thema gemeinsames Wohnen individuell ausgestalten, gibt es eben auch Leute, die das Thema Treue nach gemeinsamen Regeln auch füreinander ausgestalten. Anständige Begegnung finde ich auch sehr schön. Man soll nett zueinander sein.
Finde ich gut.
Ja, ist die Frage, kann man es einklagen? Was passiert, wenn man es nicht macht? Schadenersatz und so weiter. Kommt man vielleicht später auch so ein bisschen dazu. Was eben auch im Gesetz steht, eben zu diesem gegenseitigen Beistand, ist eben, dass auch beide gemeinsam zum gemeinsamen Leben beitragen. Und das ist eben auch was man sich individuell gestalten kann, wer welchen Anteil in welcher Form beiträgt. Also beispielsweise durch Erwerbstätigkeit, aber eben auch durch Care-Arbeit und so weiter. Und da geht eben auch das Gesetz grundsätzlich davon aus, dass das beides gleich viel wert ist. Ganz wichtig, und ich glaube, da gibt's auch so ein bisschen Missverständnisse oder so Mythen darum, ist, was ändert sich eigentlich nicht, wenn man heiratet? Man hört immer mal wieder so, wenn man sagt, man heiratet, dass die Leute dann sagen, ja, gehört dann automatisch, gehört mir jetzt auch Daria D. oder so. Also, dass dann automatisch beiden alles gehört. Das schauen wir uns später auch noch ein bisschen genauer an, aber das ist eben nicht so der Fall, sondern es ist schon weiterhin so, was deines ist dein und was meines ist mein. Es gehört nicht beiden alles.
Genau, in Deutschland ist es aber auch nochmal ein bisschen anders als in Österreich, aber darauf kommen wir nochmal später zu sprechen, wenn wir konkret auf den Ehevertrag zu sprechen kommen.
Genau. Eine Sache, die man auch immer wieder hört, ist so, haftet man dann automatisch für die Schulden des anderen? Wie ist es denn, wenn mein Mann oder meine Frau jetzt Schulden aufnimmt, kann der Gläubiger oder die Gläubigerin dann gegen mich vorgehen, hafte ich dafür? Und auch das ist nicht so. Sondern man haftet natürlich für gemeinsame Schulden, also wenn wir jetzt zum Beispiel gemeinsam einen Mietvertrag unterschreiben oder gemeinsam ein Darlehen aufnehmen oder so, dann haften wir da gemeinsam, aber ich hafte grundsätzlich nicht für deine Schulden und du haftest nicht für meine Schulden. Und auch eine Sache, die, glaube ich, viele Leute denken, was aber eben nicht so ist, man wird nicht automatisch so eine Art Bevollmächtigter oder so. Also gerade dieses Thema medizinische Behandlungen. Nur weil du meine Ehefrau jetzt bist, kann ich einfach so nicht entscheiden, die Geräte sollen ausgeschaltet werden und so weiter.
Das ist also separat zu klären mit einer sogenannten Patientenverfügung bzw. Vorsorgevollmacht. Die laufen so parallel nebeneinander her.
Genau. Und aber ich glaube, viel entscheidender oder viel interessanter als die Frage, was passiert, wenn man heiratet, ist eigentlich die Frage, was passiert, wenn die Ehe endet, wenn man sich trennt, wenn man sich scheiden lässt und so weiter. Und da geht es jetzt ein bisschen auseinander, auch wie es in Deutschland und in Österreich funktioniert. Ich kenne mich jetzt ein bisschen besser in Deutschland aus, habe mich da auch ein bisschen mehr reingelesen, aber ich glaube, uns hören auch ein paar Leute in Österreich, deshalb können wir da auf beides so ein bisschen eingehen. Aber ich hatte es gerade schon gesagt, es ist eben nicht automatisch so, dass beiden alles gehört. Trotzdem soll ja, wenn man sich trennt und wenn man sich scheiden lässt, in irgendeiner Form das Vermögen wieder aufgeteilt werden. Und da gibt es eben verschiedene Möglichkeiten. Und in Deutschland ist der Regelfall die sogenannte Zugewinngemeinschaft. Der Güterstand der Zugewinngemeinschaft, das ist eigentlich ein Sonderfall der sogenannten Gütertrennung. Schauen wir uns nachher an. Da geht es darum, das Vermögen bleibt grundsätzlich bei jedem der Ehepartner. Also du behältst dein Vermögen, ich behalte mein Vermögen. Aber am Ende wird geguckt, wer hat wie viel in der ganzen Zeit während der Ehe dazu gewonnen und die Differenz davon wird ausgeglichen. Und da spielt dann zum Beispiel eben auch eine Rolle, wer hat welche Vermögensgegenstände, wer hat welche Unternehmensanteile beispielsweise oder Immobilien. Ganz vereinfacht gesagt funktioniert das so. Die beiden gehen rein in die Ehe und dann wird geguckt, welches Vermögen hatte Person A und Person B am Anfang. Das heißt beispielsweise, Person A hatte am Anfang gar kein Vermögen, 0 Euro, und Person B hatte am Anfang 100.000 Euro Vermögen. So, und jetzt sind die ein paar Jahre verheiratet, dann trennen sie sich, dann lassen sie sich scheiden und dann ist die Frage, wer muss jetzt was an wen an Zugewinnausgleich zahlen? Und dann wird eben geguckt, wer hat jetzt am Ende welches Vermögen und wer hat wie viel dazu gewonnen. Und angenommen jetzt zum Beispiel diese Person mit, die am Anfang mit 0 Euro reingegangen ist, hat jetzt nach der Ehe, sagen wir mal, ein Vermögen von 200.000 Euro, dann hat die eben einen Zugewinn von 200.000 Euro und die andere Person, die ist mit 100.000 reingegangen, hat jetzt ein Vermögen von 40.000 dazu gewonnen. Das heißt, ihr Vermögen sind jetzt 140.000. Das heißt, die eine Person hat 200.000 dazu gewonnen, die andere 40.000. Die Differenz beträgt 160.000 Euro. Davon die Hälfte, 80.000, müsste dann die eine Person an die andere bezahlen. Die Grundidee dahinter ist natürlich irgendwie gut und gerecht und fair. Und für viele Leute passt es auch, weil es eben die Idee natürlich ist, dass der Beitrag, den beide leisten, gleich viel wert sein soll. Und wenn jetzt eine Person eben beispielsweise die Care-Arbeit zu Hause übernimmt, Kindererziehung und so weiter und vielleicht in der Karriere und beim Geldverdienen Rückschritte in Kauf nimmt, während die andere Person groß Karriere macht und ihr Vermögen vergrößern kann, dann soll eben genau dieser Vorteil, den die eine Person davon hat, der soll ausgeglichen werden. Aber es kann natürlich gleichzeitig auch Konstellationen geben, in denen das sich extrem unfair anfühlt. Also beispielsweise eine Person geht schon mit einem Vermögen von 1 Million rein, die ist schon Millionär oder Millionärin vorher, hat dann keinen Zuwachs, die andere Person hat vielleicht überhaupt kein Vermögen vorher, erarbeitet sich dann aber einen Zuwachs, dann muss die Person, die vielleicht sich ein Vermögen von 200.000 Euro aufgebaut hat, müsste dann 100.000 Euro an den Millionär oder die Millionärin bezahlen. Das heißt, manchmal ist es gut gemeint, aber führt zu ungerechten Ergebnissen.
Genau, als Beispiel, eine Person hat schon vor der Ehe zum Beispiel viel geerbt und hat einfach ein großes Vermögen, das gehört ihm oder ihr, und dann heiratet sie. Und dann verdient die Person, die sie oder er heiratet, sehr, sehr viel Geld. Dann verdient eigentlich die Person, die halt vorher schon viel hatte, noch mehr durch die Ehe so. Also es ist eigentlich ein gutes Werkzeug, um Machtverhältnisse irgendwie zu regeln und auch um eine Asymmetrie gewissermaßen auszugleichen, aber eben nicht in jedem Fall. Und man muss sich das immer sehr konkret anschauen. Wo es auf jeden Fall Sinn ergibt, ist eben, wenn eine Person eben besonders viel Care-Arbeit leistet und nicht monetäre Leistung erbringt und eine Form von Kapital in die Beziehung mitbringt. Und Kapital muss ja nicht immer monetärer Natur sein, sondern kann auch in Form von Kindererziehung, in Form von Care-Arbeit stattfinden. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass das natürlich auch gesehen wird und diese Asymmetrie ausgeglichen wird.
Genau. Wo es dann relevant ist, dieser Zugewinn, und ist auch einer der Gründe, warum wir beide einen Ehevertrag haben, ist, wenn dann zum Beispiel Unternehmensbeteiligungen ins Spiel kommen. Du hast die Daria D GmbH, die hat einen Wert und dieser Wert hoffentlich wird steigen in der Dauer unserer Ehe. Und wenn wir jetzt einen klassischen Zugewinnausgleich machen würden, dann könnte es sein, wenn die Daria D GmbH dann möglicherweise irgendwann mehrere Millionen Euro wert sein sollte, dass du mir quasi die Hälfte von dieser Wertsteigerung ausbezahlen müsstest. Das ist auch wichtig zu verstehen. Dieser Zugewinnausgleich ist ein Geldanspruch, also eine Geldzahlung. Das heißt nicht, dass du mir dann die Hälfte der Anteile an der GmbH geben müsstest. Oder auch bei Immobilien zum Beispiel, wenn jetzt deine Eigentumswohnung im Wert sich verdoppeln würde, müsstest du mir nicht die halbe Immobilie geben, sondern quasi den halben Wert dieses Wertzuwachses
ausbezahlen. Und was aber auch dann oft dazu führt, dass man ja zum Beispiel, wenn ich jetzt die den halben Wert der Immobilie zahlen müsste, aber ich hätte das nicht Cash am Konto, müsste ich ja die Wohnung verkaufen, um dir das auszuzahlen. Genau. Also das ist ja auch oft bei Trennungen dann so, dass dann dieser Anspruch besteht, aber man kann diesen Anspruch nicht begleichen, weil die finanziellen Mittel oder das Vermögen gebunden ist. Und da muss man ja auch immer unterscheiden, ist es gebundenes Vermögen, ist es frei verfügbares Vermögen. Ja. Und das führt ja auch bei Trennungen oft dazu, dass man dann eben Dinge verkaufen muss, um diesen Ausgleich herbeizuführen. Ja. So.
Oder du müsstest ein Darlehen aufnehmen, was du dann ewig lang abbezahlen müsstest und so weiter. Und bei den Immobilienanteilen zum Beispiel ist es auch so die Frage, dieser Immobilienwert, die kann man ja nirgends ablesen, sondern da müsste man dann erst eine Due Diligence durchführen. Das heißt, es müssten WirtschaftsprüferInnen in das Unternehmen alles auf links drehen. Das wäre wahnsinnig aufwendig, wahnsinnig teuer, um überhaupt erstmal diesen Wertzuwachs festzustellen. Meistens hat man am Anfang, wenn man heiratet, denkt man ja nicht dran, hat man auch keinen gemacht. Das heißt, da müsste man rückwirkend noch schätzen, was das Unternehmen dann wert war. Also ich glaube, gerade eben für Paare, wo solche Sachen im Spiel sind, macht es schon Sinn, wenn man sich fragt, möchte man diesen Zugewinnausgleich in Deutschland eben haben?
Also zusammenfassend zum Thema Zugewinngemeinschaft. Ein Zugewinn schützt nicht immer. Es gibt kein pauschal richtig oder falsch. Es kommt total auf die eigene Situation an. Aus dem Grund haben wir uns ja auch für einen Ehevertrag entschieden. Wir haben eine sehr strenge Gütertrennung vorgenommen, aber dazu später. Kommen wir mal zur Frage, wie läuft eine Scheidung ab?
Eine Scheidung läuft grundsätzlich so ab, zumindest in Deutschland ist es so, es gibt das sogenannte Trennungsjahr. Also man muss, bevor man sich scheiden lassen kann, erstmal ein Jahr getrennt sein. Das heißt, in getrennten Wohnungen leben oder zumindest irgendwie eine räumliche Trennung vollzogen haben. Es kann auch sein, dass man zum Beispiel während diesem Trennungsjahr der eine oder die andere dem jeweils anderen Partner schon Unterhalt bezahlen muss, den sogenannten Trennungsunterhalt. Schauen wir uns auch später so ein bisschen an. Wichtig ist, wie gesagt, aber auf jeden Fall, man muss ein Jahr getrennt leben. Erst dann kann man sich scheiden lassen. Es gibt Ausnahmen natürlich, beispielsweise wenn Gewalt in der Beziehung passiert ist und so weiter. Da gibt es Ausnahmen von diesem Trennungsjahr. Da kann man sich auch schneller scheiden lassen. Aber das ist so die Grundregel in Deutschland. In Österreich ist es meines Wissens weniger streng mit diesem Trennungsjahr. Da kann man sich auch durchaus mal schneller scheiden lassen. Was irgendwie ein ganz interessanter Unterschied ist, finde ich, zwischen Österreich und Deutschland ist, in Deutschland bei der Scheidung kommt es relativ wenig darauf an, wer war denn schuld? Wer hat wen betrogen? Wer hat wen belogen? Und so weiter und so fort. In Österreich spielt dieses Verschulden dann später bei so Unterhaltsfragen und so weiter eine Rolle tatsächlich. Da guckt man sich unter Umständen schon an, wer hat welche Fehler gemacht, wer hat, wie gesagt, belogen, betrogen und so weiter.
Das lieben wir in Österreich, einen Schuldigen suchen.
Schuldzuweisungen sind in Österreich ein großes Ding.
Das merkt man vor allem im Straßenverkehr.
Ja, genau. Jetzt habe ich es gerade schon so ein bisschen angesprochen, das Thema Trennungsunterhalt. Kurz generell das Thema Unterhalt, weil ich glaube, da wissen auch viele Leute eigentlich gar nicht, viele mischen das dann so durcheinander. Unterhalt hat irgendwas mit den Kindern zu tun oder wie auch immer. Da gibt's verschiedene Arten von Unterhalt. Das erste ist, ich habe es gerade schon gesagt, ist der sogenannte Trennungsunterhalt. Das heißt, man ist noch verheiratet, man ist noch gar nicht geschieden, aber man trennt sich räumlich. Eine Person zieht in eine andere Wohnung. Und jetzt ist natürlich so, jetzt ist vielleicht immer noch, also gerade in dieser klassischen heteronormativen Beziehung, der Mann hat die große Karriere gemacht, die Frau hat zurückgesteckt. Jetzt hat die plötzlich viel weniger Einkommen, viel weniger Möglichkeiten. Wäre jetzt irgendwie ungerecht, wenn sie davor in der 6-Zimmer-Altbauwohnung gewohnt haben und sie muss jetzt in das Einzimmer-Apartment am Stadtrand ziehen. Und da ist die Idee eben vom Trennungsunterhalt für diese Dauer zwischen räumlicher Trennung und Scheidung, dass eben der wirtschaftlich schwächere Ehegatte oder Ehegattin ausgeglichen werden soll. Das heißt, die in Anführungsstrichen die Person, die eben mehr verdient, muss der Person, die weniger verdient, einen Ausgleich bezahlen.
Damit der Absturz für eine Person nicht so extrem ist.
Genau, genau. Und der Lebensstandard so ein bisschen gehalten werden kann. So, und dann passiert aber irgendwann die Scheidung. Und grundsätzlich die Idee ist, nach der Scheidung ist erstmal jede und jeder für sich selbst verantwortlich. Davon gibt's aber Ausnahmen. Und das ist vor allem der sogenannte Aufstockungsunterhalt. Wenn jetzt wirklich eine Person beispielsweise eben aufgrund von Familienbetreuung und so extreme Rückschritte in der Karriere genommen hat und da einfach die andere Person in der gleichen Zeit sich irgendwie was aufgebaut hat, dann würde das ja genau zu dem führen, dass es so ein ungerechtes Gefälle im Lebensstandard geben würde. Und deshalb sagt man eigentlich, die eine Person muss dann der anderen, in Deutschland sind es glaube ich ungefähr 45% vom Einkommen abgeben, damit die eben weiterhin die andere Person ihren Lebensstandard beibehalten kann. Voraussetzung ist meines Wissens, dass man mindestens 3 Jahre verheiratet war. Das heißt, es geht jetzt nicht, wenn man nur so ganz kurz verheiratet war. Aber die Idee ist natürlich, wenn man mal mindestens 3 Jahre verheiratet war, dann hat man sich an so einen gewissen Lebensstandard gewöhnt und dann trennt man sich und dann soll es jetzt niemand zugemutet werden. Der eine lebt weiter in Saus und Braus und der andere muss da jetzt Rückschritte eben in Anspruch, in Kauf nehmen. So, und was dazu kommt, ist zum Beispiel, wenn es Kinder gibt. Eine Person kümmert sich um die Kinder. Allein die Care-Arbeit, die eben für die Kinder erbracht wird, sorgt natürlich auch weiterhin dafür, dass diese Person sich möglicherweise schwerer tut, wieder auf eigene Beine zu kommen, berufstätig, erwerbstätig zu werden und so weiter. Deshalb gibt es eben einen Kinderbetreuungsunterhalt. Das heißt, die Person, die Kinder betreut, die bekommt dann eben auch einen Unterhalt. Jedenfalls, glaube ich, so lange, bis die Kinder 18 sind. Darf man aber nicht verwechseln mit dem Kindsunterhalt. Also die Kinder selber, die bekommen natürlich auch Unterhalt. Der wird logischerweise, wenn die Kinder noch zu klein sind, an die Person bezahlt, die die Kinder betreut. Aber das Geld gehört den Kindern und gehört eben nicht der Person, die sie betreut. Jetzt habe ich eine Frage an dich. Und zwar, wie haben wir das eigentlich in unserem Ehevertrag geregelt, dieses ganze Thema Unterhalt und so weiter? Weil wir haben ja aktuell keine Kinder, haben es auch nicht geplant. spielt es trotzdem für uns irgendwie eine Rolle.
Genau, also das Thema vor allem Kindesunterhalt, das kann man ja auch gar nicht in einem eigenen Ehevertrag regeln. Also da gibt es gibt gesetzliche Standardbestimmungen, die kann man nicht umgehen. Also ich kann jetzt nicht in einem Ehevertrag sagen, sollten wir mal Kinder haben, dann möchte ich für die Kinder keinen Unterhalt leisten. Also es gibt Dinge, die kann man nicht umgehen. Man kann sehr viel für sich selber regeln und ändern, aber das ist eine Sache, die man nicht ändern kann. Den Ehegatten, Ehegattinnenunterhalt haben wir schon geregelt. Den haben wir gedeckelt. Also wir haben uns auf eine Summe geeinigt. Die ist natürlich auch indexiert. Also die Summe, die sie heute ist, wenn wir uns jetzt morgen scheiden lassen, ist natürlich eine andere, wie wenn wir uns in 10 Jahren scheiden lassen. Also es wird auch an die Inflation angepasst bzw. indexiert. Da haben wir uns für eine Deckelung entschieden und gesagt, wir haben eine sehr, sehr strenge Gütertrennung, aber wir wollen einen gewissen Ehegattenunterhalt leisten und haben uns da einfach auf eine Zahl geeinigt.
Genau. Und ich glaube, wichtig zum Verständnis ist halt, wir beide sind voll berufstätig, wir beide stehen irgendwie auf eigenen Beinen, sind wirtschaftlich soweit abgesichert. Das heißt, wir waren uns eigentlich von vornherein einig, dass jetzt keiner dem anderen irgendwie, wenn alles normal läuft, einen Unterhalt bezahlen müsste. Aber eben, wenn alles normal läuft, da kann sich eben was ändern. Eben. Und der wichtigste Fall ist wahrscheinlich, wenn wir uns morgen doch entscheiden würden, ein Kind zu bekommen und eine Person dann eben die Kinderbetreuung mehrheitlich übernimmt, dass eben dieser Fall mitbedacht ist. Ein anderer Fall wäre zum Beispiel auch, wenn einer von uns beiden jetzt berufsunfähig zum Beispiel werden würde und eben nicht mehr auf eigenen Beinen stehen würde. Da wollen wir natürlich trotzdem dann auch nach der Ehe dann füreinander sorgen. Und für solche Fälle kann man sich dann eben in einem Ehevertrag auch Sonderregeln reinschreiben.
Genau. Und ich würde auch allen empfehlen, Menschen, die sich vielleicht noch nicht sicher sind, ob sie Kinder haben wollen, selbst wenn die Kinder noch nicht da sind, sich schon mal so ein bisschen Gedanken auch zu machen, wie man die Kinderbetreuung regeln möchte und wie das dann eigentlich ausschaut. Weil ich glaube, wir haben in der letzten Folge über diese Traditionalisierungseffekte gesprochen, die einen dann oft einholen, und dass man sich vorher wirklich als Paar schon Gedanken macht und das wirklich durchdiskutiert. Weil oft ist es dann so, dann sind plötzlich die Kinder da und dann ist es so, ja, wie machen wir es jetzt? Und das hat einfach vor allem für Frauen, vor allem für die gebärende Person einfach weitreichende Konsequenzen so. Und das muss auf jeden Fall vorher diskutiert werden, oder ich würde es stark empfehlen, das vorher schon zu besprechen, auch für alle potenziellen Fälle.
Ja, und ich glaube, das ist das eine. Und das andere ist auch da wieder Bedenken, nichts ist in Stein gemeißelt. Manchmal macht man sich vielleicht vorher Gedanken, oder jetzt gerade wie wir schließen einen Ehevertrag ab, wir haben diese Eventualität mitbedacht, aber trotzdem wissen wir ja nicht, wie es dann laufen wird. Und was du ganz am Anfang gesagt hast, einen Ehevertrag, den kann man auch später abschließen. Und genauso kann man natürlich einen Ehevertrag auch später ändern und sich immer wieder fragen, passt da eigentlich noch zu dem, was wir leben? Und wenn wir morgen merken, wir haben jetzt doch ein Kind und plötzlich läuft alles ganz anders, als wir uns das vielleicht vorgestellt haben, dann kann man es eben auch wieder hinterfragen und kann diese Regelungen möglicherweise nochmal so gerade ziehen, dass sie zur Lebensrealität dann passen.
Das habe ich auch gelernt in dem ganzen Prozess. Ich habe im Rahmen dieses Ehevertrags, den wir aufgesetzt haben, auch mein Testament aufgesetzt. Und da hat mein Anwalt auch zu mir gesagt, ja, das ist halt eine Momentaufnahme. Also viele Menschen, die man vielleicht jetzt im Testament berücksichtigt, die sind vielleicht dann nicht mehr relevant. Wir haben keine Kinder, wir planen keine Kinder. Aber wie gesagt, sollte sich unsere Meinung irgendwie wie durch Magie ändern oder keine Ahnung, vielleicht ändert man die Meinung irgendwann, dann wird man natürlich auch Kinder im Testament berücksichtigen wollen. So. Und es ist einfach eine Momentaufnahme. Gut, kommen wir zum nächsten Thema, dem Ehevertrag. Da kann man richtig viele Fragen und wir werden vielleicht nicht alle beantworten können, aber die erste Frage, die sehr, sehr oft kam, ist, warum haben wir einen Ehevertrag? Warum macht man überhaupt einen Ehevertrag? Und da möchte ich dazu sagen, es ist nicht per se immer sinnvoll, einen Ehevertrag zu haben. Also wie gesagt, es gibt gesetzliche Standardbestimmungen, einen Default, der in sehr, sehr vielen Fällen auch sehr viel Sinn ergibt. Aber in ganz, ganz vielen Fällen macht ein Ehevertrag Sinn. Bei uns, um ein Beispiel zu nennen, ist die Rechtswahl. Du bist deutscher Staatsbürger, ich bin österreichische Staatsbürgerin, wir haben jeweils unsere Hauptwohnsitze in den Ländern. Da ist die Frage, unter welchem Recht werden wir geschieden, wenn wir eine Scheidung vollziehen? So, und das haben wir zum Beispiel in unserem Ehevertrag klar geregelt, nach welchem Recht das passiert. Und damit erspart man sich dann in Zukunft auch sehr viel Scherereien, wie wir in Österreich sagen, weil man von vornherein geklärt hat, wo nach welchem Recht wird denn diese Trennung vollzogen? Und die Frage ist natürlich auch, ein Ehevertrag ist immer nur so fair wie die Machtverhältnisse, die er etabliert oder ausgleicht. Also Ich finde, ein Ehevertrag ist nicht immer super. Es gibt ganz viele Eheverträge, die sehr asymmetrisch aufgesetzt sind und die auch oft von der Person aufgesetzt werden, die ihr Vermögen schützen will und die ihr Vermögen nicht teilen will. Und es gibt ganz, ganz viele Gründe, die dafür und die auch dagegen sprechen. Das ist mir ganz, ganz wichtig zu sagen. Es ist mir auch wichtig zu sagen zum Thema Ehevertrag, weil viele sagen auch, das ist so unromantisch. Wenn ich eine Versicherung für den Urlaub abschließe, eine Stornoversicherung, dann hoffe ich ja auch nicht, dass der Urlaub schief geht. Ich denke nur realistisch an die Szenarien, so. Und das ist ja auch ein Ehevertrag. Ein Ehevertrag macht man nicht, weil man hofft, dass man sich scheidet oder denkt, dass man sich scheidet, sondern man ist halt realistisch, so. Jede zweite Ehe wird geschieden. It could be us, so. Auch wenn ich das nicht hoffe und mir nicht wünsche, ist es im Rahmen der Möglichkeiten. Und ähnlich, um eine andere bildliche Analogie herbeizuführen, wenn ich im Auto sitze und mich anschnalle, ist die Fahrt ja nicht weniger schön, so. Aber sie ist sicherer. Und genauso ist unsere Ehe für mich, und ich glaube für dich auch, nehme ich an, mit diesem Ehevertrag, mit diesem Vertrag, den wir für uns aufgesetzt haben, einfach sicherer. Und wir haben jetzt mit unserem Right Mind und mit unserem klaren Geist Entscheidungen getroffen für den Fall der Fälle. Und damit ersparen wir uns einfach sehr viel Ärger und sehr viel Unklarheit. Und alles, was vorher nicht geregelt ist und was vielleicht kompliziert sein könnte, muss dann vor einer Richterin oder einem Richter von einem Gericht wieder ausgelotet werden.
Ja. Vor allem ist es ja auch so, in dem Moment, in dem man heiratet, hat man optimalerweise sehr viel Respekt und sehr viel Zuneigung und sehr viel Wohlwollen gegenseitig. Und häufig ist es halt leider so natürlich, wenn man sich dann scheiden lässt irgendwann, dass möglicherweise dieser Respekt und dieser gegenseitige Wohlwollen in der Form nicht mehr da ist. Und dann ist es natürlich viel, viel schwieriger, Vermögensentscheidungen und Entscheidungen für Unterhalt, Kindeswohl und so weiter zu treffen, als jetzt vielleicht zu einem Zeitpunkt, wo man eigentlich plant, wie soll unser gemeinsames Leben stattfinden und eben mit gegenseitigem Respekt und so weiter. Also auch das spricht aus meiner Sicht für einen Ehevertrag. Aber wie du schon gesagt hast, nicht für alle macht ein Ehevertrag Sinn.
Also ein Ehevertrag regelt ja unter anderem den Güterstand und den Vermögensausgleich. Und in Deutschland, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, ist es ja so, dass Unternehmenswerte in den Zugewinn einfließen. Also wenn dein Unternehmen im Laufe unserer Ehe Zugewinn erwirtschaftet, Zugewinn erarbeitet, dann habe ich bei einer Scheidung Anspruch auf diesen Zugewinn bzw. auf den Zugewinnsausgleich. In Österreich ist es, soweit ich weiß, tatsächlich anders. Da sind Unternehmenszugewinne ausgeschlossen.
Ja, also es ist so, glaube ich, in Österreich ist der Default ist die Gütertrennung. Was dein ist, ist dein, was meines ist mein. Es gibt keinen Zugewinnausgleich. Und was es gibt in Österreich ist so ein, ich glaube, die nennen das eheliches Gemeinschaftsvermögen oder so. Alles, was wir zum Beispiel unsere gemeinsame Hauptwohnung, unsere gemeinsame Familienwohnung quasi, die wäre dann so ein gemeinschaftliches Ehevermögen.
Was wir zusammen erwirtschaftet haben sozusagen.
Genau, aber selbst wenn du es einbringen würdest zum Beispiel, wenn wir das gemeinsam als unseren Familienwohnsitz nutzen, dann ist es quasi unser, auch wenn es faktisch dir gehört und wird dann möglicherweise aufgeteilt.
Also wenn ich den Thermomix in unsere Ehe mitbringe und du nutzt den Thermomix genauso viel wie ich, dann hast du Anspruch auf den ehelichen Thermomix.
Ich darf ihn dann Montag bis Mittwoch benutzen. Genau. Nein, und in Deutschland ist halt das andere, ist es der Zugewinnausgleich. Das heißt, da ist auch grundsätzlich die Gütertrennung. Daria D. bleibt Daria D., aber deine Anteile an Daria D., die sind halt heute so und so viel wert und in 10 Jahren sind sie vielleicht mehr wert. Und diese Wertsteigerung, die wird dann eben ausgeglichen. Und da ist halt die Frage, ob man das will. Und das kann man unterschiedlich regeln in einem Ehevertrag. Man kann sehr einfach machen und kann sagen, Zugewinnausgleich schließen wir aus. Wir bleiben bei der ganz strikten Gütertrennung. Man kann aber natürlich auch sagen, wir wollen schon grundsätzlich einen Zugewinnausgleich, aber wir wollen bestimmte Bereiche, zum Beispiel eben Unternehmensanteile oder Immobilien oder so, die wollen wir von diesem Zugewinn ausnehmen.
Weil zum Beispiel der Worst Case hätten wir jetzt eben, würden wir uns nach deutschem Recht geschieden werden. Daria D. hätte XY an Zugewinn erwirtschaftet und du hättest Ansprüche auf diesen Zugewinn. Könnte es sein, dass eben ich das Unternehmen zumachen muss, weil ich dieses Geld nicht habe und auch kein Darlehen aufnehmen kann, um dich auszuzahlen. So. Und daran hängen dann halt ganz, ganz viele Menschen, also meine Mitarbeiterinnen und so weiter und so fort. Deswegen war es mir wichtig, dass ich das Unternehmen komplett raushalte aus unserer Ehe, damit das unabhängig operieren kann und auch die Menschen, die da arbeiten, geschützt sind.
Ja, und oft ist es sogar auch so in Gesellschaftsverträgen. Also wenn ihr eine GmbH gründet mit einem anderen Gesellschafter oder Gesellschafterin, steht oft in Gesellschaftsverträgen auch drin, dass die GesellschafterInnen verpflichtet sind, einen Ehevertrag zu machen, indem sie diese Gesellschaftsanteile vom Zugewinnausgleich rausnehmen. eben um genau das zu verhindern. Weil wenn du jetzt Co-GesellschafterInnen noch hättest, dann wären die ja genauso betroffen, wenn wir uns scheiden lassen würden wie du. Und das will man natürlich vermeiden.
Was zum Beispiel auch in unserem Fall der Fall ist, ich hoffe, dass ich das erwähnen darf, ist aber das, oder ein Grund, der für mich für einen Ehevertrag auch gesprochen hat, war, dass du ein bisschen mehr als ich erben wirst und dafür aber in deinem Beruf nicht so viel erwirtschaftest. Und bei mir ist es genau andersrum. Ich werde nicht so viel erben und dafür erwirtschafte ich in meinem Beruf recht viel. Und das hätte auch eine Asymmetrie meiner Meinung nach reingebracht. Und so haben wir uns beide quasi auch finanziell irgendwo abgesichert im Fall einer Scheidung.
Ja, es ist nämlich so, das muss man auch wissen, Erbe zählt nicht in den Zugewinn. Das heißt, wenn eine Person vorher ein Vermögen von 100.000 Euro hat und dann erbt die plötzlich eine Villa in Grünwald für 5 Millionen, und die zählt eben nicht in den Zugewinn rein. Das heißt, die andere Person, die nichts erbt, muss dann möglicherweise trotzdem der Person, die 5-Millionen-Villa geerbt hat, einen Zugewinnausgleich bezahlen. Und das ist einer dieser Fälle, die ich vorhin schon meinte, die fühlen sich im Ergebnis einfach nicht fair an. Und deshalb, wie gesagt, mit einem Ehevertrag kann man es eben so regeln, wie man es möchte und wie sich für beide fair anfühlt.
Was kann man noch in einem Ehevertrag regeln? Man kann den Unterhalt eben regeln, darüber haben wir eh schon gesprochen. Und eben ein Unternehmen schützen, eine Immobilie schützen. Man kann aber auch eine Altersvorsorge, einen Versorgungsausgleich regeln, Stichwort Rentenlücke, Altersarmut, die ja vor allem auch Frauen betrifft, in Form von Renten- und Pensionslücke, gerade wenn die Frau in der Beziehung oder die gebärende Person in der Beziehung, besser gesagt, sehr viel Care-Arbeit leistet und eben nicht in Form von finanziellen Zugewinn hat, wie die arbeitende Person, finde ich auch sehr, sehr wichtig.
Ja, dann was man natürlich regeln kann, ist, wenn eben eine Person, die schwerpunktmäßig die Kinderbetreuung übernimmt oder dafür auf die Karriere verzichtet, auch dafür kann man einfach Regelungen treffen, dass man eben entweder über einen Unterhaltsanspruch oder sonst über irgendeine Sonderzahlung, dass man eben diese Nachteile, die diese Person hat, dann im Fall der Scheidung auch ausgleicht. Und was man natürlich auch regeln kann in einem Ehevertrag, theoretisch ist jetzt bei uns indirekt wichtig, ist so Thema wie Sorgerecht und so weiter. Bei uns ist es insofern wichtig, weil die Mehdi hat sich eine ganz spezielle Regelung reinschreiben lassen in den Ehevertrag, nämlich, dass sie das ausschließliche Sorgerecht sowohl für Maler als auch für Malers Rechtsnachfolger, nämlich den Roland, in der Zukunft haben wird.
Thronfolger.
Habe ich hart gekämpft. Nein, habe ich nicht hart gekämpft. Ich weiß, dass die Maler quasi ein Teil von der Mehdi ist und da würde ich mich natürlich nie einmischen in diese Beziehung. Aber eben auch das ist so ein Thema, was man theoretisch, also nicht nur finanzielle Sachen, sondern eben auch einfach, was soll nach der Trennung passieren, wer soll was bekommen.
Genau, so also ein Ehevertrag sollte nicht nur materielle und Dinge schützen und Vermögen, sondern auch kann auch immaterielle Dinge schützen. Und für mich ist es, mir ist mein Haustier 1000-mal wichtiger als das Vermögen in vielerlei Hinsicht. Und deswegen war es mir ganz, ganz wichtig, dass da ein Punkt Maler Marianne Alisa D. drin steht. Genau. Wichtig so aus feministischer Perspektive, also ein Ehevertrag schützt eben nicht nur Vermögen, sondern kann eben auch die Person schützen, die wegen Kindern zu Hause bleibt oder eben beruflich zurückstecken muss. Zum Beispiel die Person, die jahrelang nur Teilzeit arbeitet, Einkommen verliert, Karrierechancen verliert und somit auch bei der Altersvorsorge zurückstecken muss. Und ein Ehevertrag kann, muss aber nicht einen fairen Ausgleich dann vorhersehen. Eine Frage, die noch oft kam, ist, wie sind wir da vorgegangen? Also braucht man einen Anwalt, eine Anwältin, Notar und so weiter und so fort? Wir sind einfach zu meinem Anwalt gegangen. Ich habe halt einen Anwalt für alle meine beruflichen Themen. Wir sind zu dem gegangen. Der hat das mit uns erarbeitet gemeinsam. Im Idealfall hat jede Person eine eigenständige Rechtsberatung, damit man unabhängig beraten wird. Wir haben das meinem Anwalt zugetraut, dass er uns gleichermaßen fair betreut. Und dann im nächsten Schritt, wenn dieser Ehepakt, heißt es in Österreich, aufgesetzt ist, wird er von einem Notar beglaubigt.
Genau. Es gibt, soweit ich weiß, auch Notare und Notarinnen, die selber Eheverträge aufsetzen. Ja, es kommt halt immer darauf an, wie viel Beratung braucht man individuell und so weiter. Bei uns war es so, wir waren uns über die Eckpunkte sowieso von vornherein einig. Das heißt, da gab es jetzt wenig Interessenkonflikte für den Rechtsanwalt, der das in unserem Fall gemacht hat. Aber je nachdem, wie da die Interessenlage ist, kann es natürlich schon sinnvoll sein, dass jeder sich eine eigene Beratung sucht. Genau.
Genau, und was ich ganz spannend finde, Stichwort Kosten. Wir wollten das zuerst in Deutschland machen, weil das quasi so auf deiner To-Do-Liste stand. Du warst verantwortlich, um dich wir haben ja so die Sachen aufgeteilt rund um die Hochzeit und du warst verantwortlich, diesen Ehevertrag oder die Rahmenbedingungen, die Technicalities irgendwie zu betreuen. Und dann sind wir draufgekommen, dass in Deutschland sich diese Kosten am Vermögenswert orientieren. Und das war auch ein Grund, ehrlich gesagt, warum wir das Ganze in Österreich gemacht haben, weil da gibt's keine feste Gebührenordnung, sondern das ist einfach nach dem Stundensatz des Anwalts, der Anwältin und je nachdem, wie aufwendig, komplex oder einfach das ist. Ja. Das ist ein grober Unterschied, finde ja. ich.
Also man kann natürlich auch in Deutschland Glück haben und eine Anwältin oder ein Notarin finden, die nicht nach Gebührenordnung abrechnen, sondern nach Zeit. In dem Fall war es aber so, wir kannten da eben niemanden passend und haben deshalb ganz normal, klassisch in einem Notariat mal angefragt und dann muss man da eben den Wert seines Vermögens angeben und da bemisst sich eben allein schon die Vergütung des Notars, hätte sich bemessen nach dem Vermögenswert und eben gerade in solchen Fällen, wo so Unternehmensbeteiligungen drin sind, die halt einfach hohe Werte haben auf dem Papier, aber die man ja faktisch nicht auf dem Konto hat, können da einfach mal Gebühren allein für die Beurkundung von 6.000, 7.000, 8.000 Euro anfallen und bei den RechtsanwältInnen fängt es dann auch irgendwie bei 2.000, 3.000 Euro an. Also das kann schon sehr teuer in Summe dann werden.
Neben dem Ehevertrag kann man auch regeln, natürlich auch außerhalb der Ehe und würde ich jeder Person empfehlen, sich damit auseinanderzusetzen, kann man auch ganz viele andere Dinge regeln, nämlich das Testament. Das habe ich ja auch im Zuge unseres Ehevertrags gemacht. Man kann eine Vorsorgevollmacht erstellen und eine Patientenverfügung. Man kann aber auch Miteigentumsvereinbarungen treffen, Gesellschaftsverträge, Schenkungsverträge. Also es gibt ganz viele Arten von Verträgen oder Pakten, die man erarbeiten kann außerhalb einer Ehe und eines Ehevertrags. Und würde ich auch sehr empfehlen. Ich habe eben auch mein Testament gemacht, eine Erbfolge festgelegt. Das ist kein Fun Fact, das ist total makaber. Aber was wir beim Anwalt gelernt haben, was ja echt crazy war zum Thema Erbfolge, wenn du hast ein Testament, ich habe ein Testament, du bist mein Haupterbe zum Beispiel, dann sterben wir aber beide in einem Autounfall und dann muss erstmal eruiert werden, wer ist denn zuerst gestorben. Weil wenn ich deine Haupterbin bin und du meiner, geht ja dein Erbe dann, wenn du vor mir stirbst, zuerst an mich und wenn ich nach dir sterbe, an meine Erben. Das heißt, dein Erbe landet dann nicht bei deinen Erben, sondern bei meinen Erben. So.
Genau.
Und diese Erbfolge ist eigentlich crazy. Da gibt es dann Sachverständige, die wirklich eruieren, in welchem Sekundenabstand sind die gestorben. Finde ich total schlimm.
Ja, richtig schlimme Vorstellung.
Richtig traurig, ja.
Ja, ja. Aber auch das sind natürlich Sachen, die man gegenseitig bedenken kann. Man kann ja auch zum Beispiel die Testamente aufeinander abstimmen oder es gibt auch so Ehegattentestamente und so weiter. Also auch da kann man natürlich alles Mögliche sich ausdenken oder regeln.
Es geht weiter mit den bisschen traurigen Themen, Todesfall und Erbe.
Genau, da ist es so, habe ja vorhin schon gesagt, Ehe bringt schon allein durch ihre Existenz Rechte und Pflichten. Der Ehegatte oder die Ehegattin wird gesetzlicher Erbe oder Erbin. Das heißt, bis vor zwei Wochen, als wir noch nicht verheiratet waren, angenommen, wir hätten beide keine Testamente, wenn eine Person von uns gestorben wäre, hätte die andere gar nichts bekommen. Und allein durch den Umstand, dass wir verheiratet sind, würden wir auch ohne Testamente eben zu gesetzlichen Erben und würden dann eben was erben, wenn die andere Person stirbt. Wie viel das ist, hängt dann immer von der Ausgestaltung ab. In Deutschland ist es ja so, eben diesen Zugewinnausgleich, wenn der greift, also im gesetzlichen Regelfall ohne Ehevertrag, dann wird dieser gesetzliche Erbteil des Ehegatten oder der Ehegattin, der wird dann pauschal erhöht um diesen Zugewinnausgleich. In so Fällen wie unserem jetzt, wo wir ja den Zugewinnausgleich ausgeschlossen haben, wir bekämen dann quasi nur den normalen gesetzlichen Erbteil. Und das ist auch einer der Gründe, warum es total Sinn macht, wenn man einen Ehevertrag hat, auf jeden Fall eben auch ein Testament abzuschließen.
Genau, und es neben dem Ehegatten oder Gattin als gesetzlichen Erben, Erbin, sind ja auch teilweise Eltern und auf jeden Fall die Kinder auch gesetzlich vorgesehen als ErbInnen. Das ist auch noch wichtig. Das heißt, auch wenn man zum Beispiel mit einem Elternteil sich nicht versteht oder da Probleme hat und nicht möchte, dass ein Elternteil etwas von dem eigenen Erbe bekommt, kann man da auch einiges regeln vorab. Ja.
Und auch eine, das ist jetzt schon ein bisschen ein Steuerthema, aber betrifft eben auch das Erbe. In Deutschland gibt es eine Erbschaftssteuer, anders als in Österreich. Und der Ehegatte oder die Ehegattin hat einen Erbfreibetrag von 500.000 Euro. Das heißt, wenn wir nicht verheiratet sind, aber ich wäre dein Alleinerbe in Deutschland, müsste ich sehr viel Erbschaftssteuer bezahlen. Wenn wir verheiratet sind, habe ich eben diesen Freibetrag von 500.000 Euro. Was ich vorhin schon gesagt hatte, ganz am Anfang, viele denken, sobald sie verheiratet sind, werden sie automatisch so eine Art Bevollmächtigte. Du würdest im Krankenhaus landen, bewusstlos, ich müsste Entscheidungen treffen. Das ist nicht der Fall. Und deshalb ist es aus meiner Sicht auch ganz wichtig, wenn man schon Ehevertrag, Testament aufsetzt, dass man eben auch eine Patientenverfügung und eine Vollmacht sich gegenseitig erteilt. Der Unterschied zwischen Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht, die Patientenverfügung, da steht quasi drin, was wünsche ich mir? Was wünsche ich mir, wenn ich im Krankenhaus liege? Ich kann selber meinen eigenen Willen nicht mehr äußern, weil ich bewusstlos bin, im Koma liege oder so. Was soll dann passieren? So dieses klassische lebenserhaltende Maßnahmen, ja oder nein. In Österreich ist es so, ich glaube in Deutschland ist es nicht ganz so streng, in Österreich muss ich mich vorher von einer Ärztin beraten lassen. In Deutschland kann ich das eben auch ohne diese vorherige Ärztin regeln.
Genau, und eine Vorsorgevollmacht, das kann man eben parallel dazu machen. Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Eine Vorsorgevollmacht regelt dann eben, wer für einen handeln darf. Also wer soll entscheiden, wenn ich zum Beispiel nicht mehr zurechnungsfähig bin. Ich habe eine Psychose, ich kann nicht mehr entscheiden. Es wird begutachtet, ich kann nicht mehr Entscheidungen für mich treffen. Wer soll dann diese Entscheidungen für mich treffen? Und das und viele andere Fälle regelt eine Vorsorgevollmacht.
Ja, und es macht eben absolut Sinn, diese beiden Sachen gemeinsam zu betrachten und auch gemeinsam abzuschließen, weil in unserem Fall, wir haben uns gegenseitig so eine Vollmacht erteilt, aber ich möchte natürlich in dem Fall auch wissen, was wäre denn jetzt dein Wille, wenn du ihn noch äußern könntest. Das heißt, ich werde dann natürlich, sollte dieser Fall hoffentlich nie, aber sollte er eintreten, werde ich natürlich so handeln, wie du es in deiner Patientenverfügung zum Ausdruck gebracht hast. Und deshalb macht es voll Sinn, wenn man es gemeinsam betrachtet.
Gut, Schluss mit den richtig traurigen Themen. Kommen wir zum letzten Thema noch ganz kurz, Thema Steuern. Das ist auch traurig, aber nicht ganz so traurig.
Ich hatte es in der letzten Folge schon so ein bisschen angerissen, als es darum ging, wie die Steuern eigentlich die klassische Einverdiener-Ehe bevorzugen. Es ist nur in Deutschland so, in Österreich gibt es das nicht, aber in Deutschland gibt es dieses aus meiner Sicht extrem veraltete Modell des Ehegattensplittings. Das heißt, die EhepartnerInnen werden nicht gemeinsam, werden nicht jeweils für sich veranlagt, sondern können gemeinsam veranlagt werden. Und das hat eben den Vorteil, wenn eine Person sehr viel Geld verdient und eine gar nichts oder sehr wenig, dann haben die extreme Steuervorteile. Und
also es schafft einfach einen Anreiz, dass eine Person wenig verdient.
Genau.
Und das ist schlecht.
Genau, eben deshalb. Ich halte es für komplett überholt. Soll irgendwie so dazu dienen, das ist glaube ich die Idee dahinter, Familien zu stärken, aber aus meiner Sicht könnte man Familien sehr viel sinnvoller, sehr anders stärken, aber genau. Es gibt's.
In Österreich wird man einfach individuell besteuert, da ist es anders und in Deutschland gibt es Ehegattensplitting.
Genau, und das Splitting, wenn beide ungefähr gleich viel verdienen, hat man sowieso in der Regel eigentlich keinen Vor- oder Nachteil, aber wie gesagt, es stärkt einfach so diese Ungleichgewicht beim Einkommen.
Gut, das war der trockene Teil. Das ist jetzt ein Einschlafen-Podcast gewesen. Ich bin übrigens Riesenfan vom Einschlafen-Podcast. Shoutout an Tobi. Ich höre dich seit, ich glaube, keine Ahnung, seit es dich gibt, 10, 15 Jahre.
Und jetzt lesen wir Kant.
Jetzt rede ich über FC St. Pauli. Kommen wir zum allerletzten Teil dieser sehr trockenen Episode, aber noch zum Teil unserer standesamtlichen Hochzeit. Das hat auch sehr, sehr viel interessiert. Wir haben uns eher dafür entschieden, in Dänemark zu heiraten. Wir haben eine internationale Ehe, also du bist deutscher Staatsbürger, ich bin österreichische Staatsbürgerin und an sich sollte man denken, dass das sehr einfach ist zu heiraten, wenn man aus einem...
Sprechen so halbwegs die gleiche Sprache eigentlich,
ja,
sollte man meinen.
Ja, wir verstehen uns die meiste Zeit. Man sollte meinen, dass das einfach ist, aber es ist tatsächlich gar nicht so einfach. Es dauert relativ lang. Man braucht, wenn man zwischen zwei Staaten heiratet, ein sogenanntes Ehefähigkeitszeugnis. Dieses Ehefähigkeitszeugnis soll belegen, dass man zum Beispiel nicht schon verheiratet ist, also ungeschieden ist und dann quasi doppelt eine Ehe eingeht und eben einfach die Fähigkeit der Ehe ausstellen. Für dieses Ehefähigkeitszeugnis muss man gewisse Dokumente einreichen, Geburtsurkunde im Original, dies, das. Das dauert dann relativ lang, bis das untersucht wurde oder ja, bis dieses Ehefähigkeitszeugnis ausgestellt wird und erst dann kann man sich auch den Termin ausmachen. Bei uns war es so, wir haben uns Anfang des Jahres darum gekümmert, wir wussten, im September ist die große Feier, wir wollen davor schon standesamtlich heiraten und wir waren aber nicht vor Ort. Ich war in Portugal und es hätte keine Möglichkeit gegeben, das zu beantragen und dann sind wir auf Dänemark gekommen. Dänemark ist so ein bisschen das Las Vegas von Europa, die haben sehr liberale Eherechte, auch für queere Paare, was ich super schön finde und in Dänemark hat man halt wirklich deutlich weniger Bürokratie. Es ist zeitlich einfacher. Es ist sehr, sehr etabliert. Also das ist jetzt nicht very bougie. Das machen wirklich sehr, sehr viele Paare, die mit dem Auto hochfahren und heiraten so. Die Kosten liegen bei ca. 250 bis 300 Euro. Also es ist so, eine Person legt einen Account beim Familienministerium an, nominiert eine zweite Person, da kriegt man ein E-Mail, registriert sich dann, beide Personen laden ihre Ausweise hoch, mehr hat es tatsächlich nicht gebraucht. Und so circa nach einer Woche haben wir die Zusage bekommen, dann kommt ein Link und da kann man dann bei der Kommune, die man schon bei der Registrierung ausgesucht hat, sich einen Termin nehmen. Wir haben, glaube ich, im März die Zusage bekommen und konnten dann einen Termin für den 1. Juli schon ausmachen. Vor Ort läuft das sehr, sehr kurz ab. Also man hat einen Slot von 5 Minuten. Das ist wirklich zack, zack am Laufband. Es ist irgendwie cool, weil da in dem Raum sitzen halt irgendwie andere Ehepaare, die vor oder nach einem dran sind. Also es ist super
übrigens
süß.
Übrigens auch ganz normale Ehepaare. Also es ist, wie du schon gesagt hast, es ist nicht irgendwie Bougie, sondern es sind ganz normale Leute, viele International Couples.
Ja, also das ist jetzt wirklich nicht irgendwie was super Außergewöhnliches. Es ist wirklich sehr, sehr etabliert. Sehr viele Leute machen das. Man kann auch am Land in Dänemark heiraten, total schön. Die Inseln sind, glaube ich, total schön. Und es gibt ja auch so Agenturen. Ich möchte den Agenturen jetzt nicht ihre Arbeit wegnehmen, aber es war wirklich einfach, das ohne Agentur zu regeln. Man zahlt eben diese Fee, das waren, glaube ich, 280, 270 Euro. Und dann muss man natürlich noch die Transportkosten und das Hotel zahlen. Und das war's. Ich würde es jederzeit wieder so machen. Es war richtig cool. Wir waren, voll, wie gesagt, nur zu viert. Auf die Details der Hochzeit gehen wir dann in den lustigeren Folgen ein oder in den Folgen, wo wir mehr über die soften Sachen sprechen. Heute war ja wirklich einfach mal, ja, Vorlesung. Knallhart.
Ja, aber ich find's lieb, dass du gesagt hast, du hast mich nominiert.
Ich habe dich als Ehemann nominiert.
Ich nehme die Nominierung an. Kommen wir ganz zum Schluss noch zu unserer Lieblingskategorie. Wir geben euch wieder gute Tipps für Tiernamen, Tier- oder Kindernamen. Hast du dir heute auch einen überlegt?
Also, ich bringe mit, wir leben ja aktuell auch in Portugal. Wir sind übrigens wirklich, wir sind ein lebendes Klischee. Wir sind dem Surfen verfallen. Ich trage so kein Make-up die ganze Woche. Ich habe so salty hair. So, wir sind so einfach ein Living Klischee, habe ich das Gefühl.
Voll.
Hast du das Gefühl auch?
Extrem. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal Schuhe anhatte.
Als nächstes Campervan.
Ja, Vanlife.
Salty Souls.
Ja.
Mein Tiername der Woche. Ich finde ja so International Names sehr, sehr gut für ein Tier. Und einer der häufigsten Namen hier in Portugal ist João. Mhm. Und ich fände, João ist ein extrem ernstzunehmender, seriöser, guter Name für einen Hund.
Okay. Na, finde ich gut. Finde ich sehr gut. João.
Man könnte auch Joana für ein Mädchen nehmen. Mhm. Also ich finde, es ist einfach ein schöner, klassischer Name. Kommt nie aus der Mode, ist zeitlos, klassisch, traditionell. Finde ich total schön.
Ja, na, finde ich auch gut. Ich gehe wieder ein bisschen in die Richtung vom letzten Mal. Übrigens, mein
Frau
Vorschlag
Ludovic.
War,
nein.
Mein Vorschlag war Shaq. Ja. S-H-A-Q.
Nicht Jack.
Nach Shaquille O'Neal, nicht Jack.
Wir haben das Feedback auf die erste Folge bekommen, dass es sich wie Jack anhört.
Genau, also
aber
es ist
Shaq.
Kurzform von Shaquille O'Neal. Ich habe ja gesagt, ich liebe es. A, Vor- und Nachname. B, sehr kleiner Hund, sehr groß klingender Name. Bin wieder in die gleiche Richtung gegangen. Diesmal ein bisschen kartoffeliger Deutscher. Mein Vorschlag heute auch für eine Hündin, Astrid.
Mhm.
Benannt nach Astrid Kumbernuss, der Kugelstoß-Olympiasiegerin 1996, glaube ich. Die Älteren werden sie kennen. Einfach die stärkste, coolste Sportlerin, an die ich mich so in Kindheit erinnern kann und passt für mich für so eine kleine Spitzdame, für so einen kleinen...
Was ist mit dir und deinen Spitzen?
Ich habe halt Malers Vorlieben übernommen.
Ja,
tut
Maler
mir leid.
Liebt Chihuahuas und Spitze.
Ja.
Ist sie richtig horny drauf?
Ja, also falls ihr entweder einen Spitz oder eine Tochter habt, nennt sie gerne Astrid.
Okay, ja. Danke für diesen Input.
Ja, gerne.
Das war's mit der heutigen Folge. Wir versprechen, ab den nächsten Folgen wird's ein bisschen lockerer. Wir hoffen, dass euch das geholfen hat. Wenn ihr noch Fragen zu dem Thema habt, bitte meldet euch. Aber again, das ist keine Rechtsberatung. Also alles ohne Gewähr. Besprecht das bitte mit eurer rechtsfreundlichen Beratung. Wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder reinhört, wenn ihr uns folgt.
Und verabschieden uns jetzt erstmal eine kleine Pause, weil die Hochzeitsvorbereitungen laufen am laufenden Band. Wir sind mittendrin und wir halten euch dann auf dem Laufenden, wenn wir quasi die nächsten Schritte geplant haben.
Ich habe auch noch einen kleinen Umzug, beziehungsweise einen großen Umzug reingeschmissen, damit uns nicht fad wird. Und deswegen melden wir uns, nachdem das alles passiert ist. Es wird auch auf jeden Fall ein paar Streits der Woche wahrscheinlich mit dem Umzug wieder zu erzählen geben. Dann haben wir wieder ein bisschen Material. Und bis dahin, habt einen schönen Sommer und wir freuen uns, wenn wir uns bald wieder hören.
Tschüssle.
Tschüssle.